Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Die USA haben am letzten Wochenende in einer spektakulären Aktion den venezolanischen Präsidenten Maduro entführt und in New York vor Gericht gestellt. Kurz darauf wurde in Caracas die bisherige Vizepräsidentin Rodriguez vom obersten Gerichtshof zur Interimspräsidentin erklärt. Die völkerrechtlichen Aspekte dieser Aktion haben wir hier beim Kontrafunk schon ausführlich beleuchtet. Heute wollen wir darüber reden, welche Bedeutung und welche Auswirkungen der Sturz Maduros auf Europa hat. Auch wenn Donald Trump das Eingreifen mit dem Drogenhandel begründete, jeder weiß, dass es in Wirklichkeit wohl um die reichen Öl- und Gasvorkommen Venezuelas geht, dessen Bevölkerung allerdings größtenteils in großer Armut lebt. Inwieweit betrifft diese ganze Entwicklung nun Europa? Darüber spreche ich mit dem Historiker, Journalisten und Autor Marco Gallina. Ich grüße Sie, herzlich willkommen beim Kontrafunk.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Gallina, was waren aus Ihrer Sicht die Hauptgründe für den Sturz Maduros? Waren es nur die riesigen Öl- und Gasvorkommen, an die Amerikaner ran wollen? Oder gibt es da auch noch andere Gründe?
Also man muss hier natürlich sagen, es gibt definitiv mehrere Gründe mit verschiedenen Prioritäten. Ganz allgemein gesprochen ist Südamerika bereits seit 200 Jahren der Vorhof der Amerikaner. Und dass insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts es immer wieder spektakuläre Vorfälle gab, bei denen beispielsweise eher linksgerichtete Regierungen gestürzt worden sind. Pinochet Allende, bekanntes Beispiel. Insofern ist auch dieser Vorfall gar nicht einmal so spektakulär, weil er natürlich eine Vorgeschichte hat mit vielen anderen Systemen. Es geht auch um eine Arrondierung der eigentlichen Herrschaftssphäre, denn Maduro war ein Verbündeter Chinas und Russlands. Und das ist eine Sache, die Amerikaner in ihrem Vorhof nicht dulden. Also das ist das Big Picture, wie man sagen muss. Die Erdölreserven und was weniger gesagt wird, aber auch wichtig sind, die Erdgasreserven sind in der Tat eine sehr wichtige Angelegenheit. Denn die grundlegende Frage ist doch eigentlich, seit Amerika Fracking betreibt, ist es ja eigentlich nicht von Öl abhängig. Würde man glauben. Das Problem ist, dass wenn sie Fracking betreiben, dass sie ein sehr feines Öl haben. Benzin, Flugbenzin beispielsweise. Aber sie brauchen Schweröl. Ich sage es mal salopp hier, schmutziges Öl. Das brauchen sie auch. Beispielsweise für Teer oder auch für Diesel. Und das können sie mit Fracking in der Art und Weise eben nicht gewinnen. Das heißt, die Wirtschaft hat da ihre Vorteile von insofern. Gerade wenn wir an Trump denken und sein Wählerpotenzial, das er bei der weißen Mittelschicht und der weißen Unterschicht, die ihn ja durchaus gerade in diesen alten Gebieten da im Rust Belt, sagen wir mal so, gewählt hat, ist das ein durchaus großer Faktor, auch was die nächsten Wahlen angeht.
Venezuela hat also die größten Erdölreserven der Welt. Wie ist denn der Zustand der Ölförderanlagen in Venezuela aktuell?
Ja, da kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, denn die meisten Vorkommen, eigentlich durchweg alle, sind offshore. Das heißt also, sind unter Wasser. Und das Problem Venezuelas schon in der Vergangenheit ist, man hat große Reserven. Man hat aber das Problem, das passende Know-how zu haben, um an diese Reserven zu kommen. Deswegen gab es in der Vergangenheit immer wieder Joint Ventures mit anderen Firmen, weil meistens die Amerikaner oder Europäer eben das Know-how hatten und vor allen Dingen natürlich auch das Kapital, um Investitionen zu tätigen, um diese sehr diffizilen Anlagen zu errichten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass aufgrund der US-Sanktionen in der Vergangenheit, teilweise bereits unter Regierung Trump I, es zu diesen Sanktionen gekommen ist, die eben Firmen, auch nicht amerikanische Firmen, man muss sozusagen, ich sage US-Sanktionen, es sind natürlich Sanktionen, die der Westen als solcher, also auch die europäischen Staaten mitverantwortet haben, insbesondere verschärft noch einmal 2024, als eben die Wahl gefälscht worden ist, dass in diesem Zusammenhang der Erdölexport, aber auch der Erdgasexport de facto unterbunden wird und die Fördermengen massiv runtergefahren sind. Das heißt, sie haben dort Anlagen, die nicht das fördern, was sie fördern könnten. Das heißt, da ist vieles auf Stillstand und eingefroren und wird vor allem zum Eigennutzgebrauch gefördert, allerdings nicht zum massenhaften Export ins Ausland. Und das ist natürlich das Interessante für die Amerikaner, diese großen Barrelmengen da rauszuholen. Es gibt alleine ein Feld, auf das auf 500 Millionen Barrel geschätzt wird. Das ist jetzt nicht so groß wie in Saudi-Arabien oder so, aber das sind durchaus in der Menge der Felder sehr ertragreiche Ressourcen. Auch Venezuela selbst hatte mit seinem Nachbarland Guyana einen Territorialstreit. Da hat Maduro behauptet, die Hälfte Guyanas sei eigentlich Teil von Venezuela. Warum hat er das gemacht? Weil es ging um die Ausweitung der Seegrenze, wo noch mehr Erdöl liegt. Also auch das ist ein Faktor.
Welche europäischen Energiekonzerne sind bereits in Venezuela investiert oder stehen jetzt vielleicht in den Startlöchern und wollen investieren?
Also das ist mit, glaube ich, das wichtigste Thema, denn es wurde sehr viel in den letzten Tagen über Venezuela gesprochen, aber im Grunde wissen die meisten Europäer eigentlich gar nicht, was ihre Interessen in Venezuela sind. Erstens müssen wir dazu sagen, Venezuela ist natürlich ein Land, das sehr, sehr weit weg ist für uns, wo wir im Grunde auch nicht involviert sind. Allerdings sind wir es doch. Das gilt weniger für Deutschland. Dort sind immer noch einige von den großen DAX-Konzernen drin, Siemens beispielsweise. Vor der Chavez- und Maduro-Regierung war Siemens ein starker Partner in Venezuela. Bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Siemens beispielsweise dort ein Wasserkraftwerk gebaut. Das heißt, es gibt tatsächlich eine venezolanisch-deutsche Wirtschaftskooperation in der Vergangenheit, die man mit Sicherheit, wenn die Situation günstiger wäre, auch ausbauen könnte. Die Restunternehmen, die im Zuge der Wirtschaftskrise dort meistens abgezogen sind, halten sich sehr bedeckt, weil sie Sorgen haben, dass sie von der Regierung noch mehr geschasst werden könnten oder mehr repressive Methoden erleben könnten oder auch enteignet werden könnten. Deswegen hält man sich sehr bedeckt, obwohl das Potenzial mit Sicherheit da wäre.
Wird Donald Trump zuerst amerikanischen Unternehmen Zugang gewähren zu den venezolanischen Öl- und Erdgasquellen oder werden auch europäische Unternehmen schnell zum Zuge kommen? Was meinen Sie?
Also, dass Amerika hier definitiv America First betreibt, da müssen wir uns gar keine Illusionen machen. Und dass man sich den Löwenanteil sichern wird, im Übrigen, den man früher auch hatte vor den Enteignungen, und die Amerikaner hatten starke Investitionen und die größten Anteile dort, also die wird man sich auf jeden Fall zurückholen. Da sollte man sich, wie gesagt, als Europäer auch keine Illusionen machen. Man sollte allerdings auch realpolitisch eben schauen, was man, gelinde gesagt, rausholen kann. Die Amerikaner sind nicht ganz desinteressiert daran, dass die europäischen Konzerne, und das heißt hier Eni oder eben Spanien mit Repsol, dass die durchaus ihren Anteil am Kuchen bekommen. Warum? Nun, Sie wissen, dass Trump bei allen Friedensbemühungen der Ukraine natürlich auch nicht will, dass Europa in den Orbit der Russen fällt, auch wenn das ihm attestiert wird. Also im Grunde sind natürlich die Amerikaner weiterhin interessiert daran, mit Europa einen Handel zu pflegen, natürlich zugunsten der Amerikaner. Aber warum sollte man da interessiert sein, dass Europa unter die Fuchtel Moskaus fällt? Das will man natürlich nicht, das wollen auch nicht die US-Strategen. Was ist das Machtmittel der Russen gegen die Europäer, weswegen man im Krieg auch immer so ein bisschen hin und her gewankt ist? Das sind natürlich die russischen Ressourcen, das sind Gas und Öl. Wenn es möglich sein sollte, dass die Europäer nicht nur diesen Öl-für-Schulden-Deal haben, sondern dass zum Beispiel Eni direkt vor Ort wieder Öl und Gas fördern kann und dieses Öl und Gas direkt von Venezuela nach Europa schifft, ist das natürlich eine Alternative. Und die würde Moskau geopolitisch natürlich eine der Trumpfkarten gegenüber den Europäern wegnehmen, weil die Pipelines, die es in Spanien gibt und die es in Italien gibt, direkt natürlich mit dem restlichen europäischen System verbunden sind und Europa dann eine Eigenversorgung hätte über einen neuen Handelspartner. Das ist allerdings offenbar das, was zum Beispiel der Meloni-Regierung vorschwebt, dass man gewissermaßen dann nicht nur politischer Schlüsselpartner ist für die Amerikaner, sondern auch energiepolitischer Schlüsselpartner und man dann eben natürlich in einer besseren Position ist, als man es vorher ist, als Europa gegen Russland.
Wenn Europa also eines Tages aus Venezuela preiswertes Gas beispielsweise bekommen könnte und dann vielleicht das teure Fracking-Gas aus den USA nicht mehr kauft, warum sollte die US-Regierung daran ein Interesse haben?
Das hat einen einfachen Grund, weil die Amerikaner ihr Gas eigentlich lieber selber behalten würden. Also diese ganze Diskussion von wegen LNG und was da alles gewesen ist 2022. Es gibt hier einen Grund, warum Biden zu Beginn des Wahljahres gesagt hat, wir machen jetzt hier einen Stopp. Nicht, dass wir kein Gas verkaufen, aber wir kaufen nicht mehr. Das wissen Sie noch. Es gab damals diese Limitierung. So viel und nicht mehr aus dem einfachen Grund, das Gas wird in den USA selbst teuer. Und Trump, der wie gesagt natürlich seine Wähler eher in einer gewissen Schicht verortet, die entscheidenden Stimmen sind, damit die Republikaner weiterhin gegenüber den Demokraten Oberwasser behalten. Die kommen aus einer Schicht, die natürlich an niedrigen Energiekosten interessiert sind. Also wenn sie weiterhin diese Politik betreiben, dieses Fracking-Gas zu exportieren, von dem wie gesagt seit 2024 bereits ein gewisser Stopp herrscht, nicht mehr zu verkaufen, als man hat, dann ist es ganz klar, Trump hat Interesse daran, dass das schöne Gas, um die eigenen Preise niedrig zu halten, nicht nach außen geht, weil sonst steigt eben der Preis des Gases in der eigenen Heimat.
Die Entführung Maduros hat gezeigt, wie schnell so ein Personalwechsel im Präsidentenpalast gehen kann, wenn der US-Präsident es will. Könnte man das auch als drohendes Szenario für Grönland betrachten? Immerhin spricht Donald Trump in den letzten Tagen oft über Grönland.
Also man muss dazu sagen, die Situation für Grönland ist meiner Ansicht nach keine andere, als wie sie es vor dem Sturz Maduros gewesen ist. Und diese Situation ist eben mal die sie ist, nämlich unsicher. Was natürlich der Fall ist, da muss man mit sich beschäftigen, dass die Amerikaner nicht nur jetzt schon Interesse an Grönland haben. Viele wissen zum Beispiel nicht, dass die Amerikaner im Kalten Krieg über 15 US-Basen auf dieser großen Insel im Polarmeer hatten. Die haben heute nur noch eine einzige. Die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, können wir Grönland überhaupt schützen? Es gibt keine europäische Armee, es gibt keine europäische Flotte, es gibt keine europäische Luftwaffe. Es gibt im Grunde nichts, was wir dagegenhalten können. Auch ist es völlig unmöglich für jedenfalls den jetzigen Abmachungen Grönland, wie gesagt, es ist die größte Insel der Welt, gerade auch noch in einem relativ unzugänglichen Territorium abzusichern. Denn meiner Ansicht nach hätte eine Absicherung Grönlands, die hätte schon vor mehreren Jahrzehnten ablaufen müssen. Insbesondere, weil wir auch wissen, dass dort Bodenschätze sind. Seltene Erden gibt es dort, es gibt wahrscheinlich auch noch mehr. Man hätte längst mal untersuchen müssen, was da alles ist. Zweifel wissen die Amerikaner sogar mehr als wir, was dort liegt. Also kurz gesagt, jetzt über Grönland zu reden, ist zu spät. Also ich lehne mich jetzt da weit aus dem Fenster, aber was wollen denn die Europäer dagegen tun?
Was bedeutet der Sturz Maduros in Venezuela für Europa und für die europäische Wirtschaft? Darüber sprach ich mit dem Historiker, Journalisten und Autor Marco Gallina. Dankeschön für Ihre Zeit.
Vielen Dank.